das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dichtes Gedränge heute an den Bahnhöfen in Spanien und Portugal, wie hier in Madrid. Am Tag nach dem massiven Stromausfall wollten tausende Passagiere ihre Reise fortsetzen, brauchten dazu aber viel Geduld. Gestern mussten Flugzeuge am Boden bleiben, Züge fuhren nicht. Die Ursache für den Zusammenbruch der Energieversorgung ist weiter unklar. Einen Cyberangriff schließen die Netzbetreiber allerdings aus.
Kein Durchkommen am Tag nach dem Blackout im Hauptbahnhof Atocha in Madrid. Heute Mittag. Menschen, die in der Nacht gestrandet waren, versuchen, ihre Tickets umzubuchen und weiterzureisen. Gegen 3 Uhr am Morgen haben sie uns aus dem Zug geholt. Gegen 5 waren wir hier. Ich habe nicht geschlafen und jetzt warte ich hier, wie es weitergeht. Wir warten seit gestern. Gott sei Dank konnten wir bei jemandem aus der Familie mit dem Baby übernachten, sonst wäre das ja hier der Wahnsinn. Hunderte haben auf dem Bahnhof geschlafen. 35.000 Menschen erwischte der Blackout unterwegs in Zügen. Auf den Straßen kehrt der Alltag zurück, auch in Portugal. Die Ampeln leuchten wieder, die Metro fährt, bezahlen mit Kreditkarte geht auch wieder. Und manche Läden machen womöglich das Geschäft ihres Lebens. Viele Leute kaufen tragbare Radios und Taschenlampen oder Batterien. Die große Frage nun, was den Kollaps auslöste. Der spanische Netzbetreiber schließt einen Cyberangriff aus, ein Gericht untersucht aber Sabotagevorwürfe. Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrates mit dem spanischen König Felipe am Morgen. Der Regierungschef verspricht Aufklärung. Damit wir genauer wissen, was in diesen 5 Sekunden geschah, die den Systemabsturz auslösten. Die Öffentlichkeit kann sicher sein, dass die spanische Regierung dieser Angelegenheit auf den Grund gehen wird. Ursache unklar. Der Strom fließt zu 99% wieder, der Verkehr auch.
Die Menschen gehen zwar recht gelassen in den Alltag über, aber der Blackout hinterlässt Verunsicherung. Hat gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur sein kann. Alle hoffen jetzt, dass sich eine Wiederholung verhindern lässt.
Einen Blackout wie in Spanien und Portugal, den gab es in Deutschland bislang nicht. Der größte Stromausfall ereignete sich 2005 im Münsterland. Durch ein Schneechaos knickten Strommasten ein und Gemeinden waren mehrere Tage lang ohne Strom. Ein Totalausfall wie auf der Iberischen Halbinsel sei auch künftig sehr unwahrscheinlich, sagen Experten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt dennoch, die Bürger sollten für den Notfall vorsorgen.
Aus diesem Raum in Pulheim bei Köln kann der Stromnetzbetreiber Amprion den Strom in Europa steuern. Auf dem riesigen Bildschirm können sich die Mitarbeitenden alle Kraftwerke, Solaranlagen oder Windparks anzeigen lassen. Ein Blackout-Szenario wie auf der Iberischen Halbinsel halten sie bei uns für ausgeschlossen, weil das Netz in Deutschland doppelt abgesichert ist.
Und zum anderen ist die geografische Lage in Deutschland natürlich vorteilhaft, weil wir mitten im Zentrum von Europa mit sehr vielen umliegenden Nachbarstaaten liegen und uns gegenseitig so mit Stromlieferungen jederzeit aushelfen können.
Dennoch sei es wichtig, sich auf Notfallsituationen, beispielsweise ausgelöst durch Sturm, Starkregen oder Überschwemmungen, einzustellen. Beim Arbeiter-Samariter-Bund gehen die Katastrophenschützer davon aus, dass viele Haushalte schlecht oder gar nicht vorbereitet sind und empfehlen, Vorrat für mindestens 3 Tage zu lagern.
Ganz wichtig ist, dass man einen Trinkwasservorrat hat, dass man Lebensmittel hat, aber eben auch Informationsquellen hat, um sich darüber zu informieren, was passiert ist. Ein Kurbelradio empfehlen wir, was durch den Kurbelbetrieb genutzt werden kann. Darüber hinaus Medikamente, ein Erste-Hilfe-Set.
Auch Gaskocher und Bargeld gehören in den Vorrat und natürlich eine batteriebetriebene Lampe, die hilft, wenn das Licht ausgeht.
Noch bis Mitternacht können die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen. Die beiden Parteien haben bereits zugestimmt. Das Ergebnis der Sozialdemokraten soll morgen veröffentlicht werden. Erforderlich ist nicht nur eine Mehrheit der Stimmen, es müssen auch 20% der Parteimitglieder teilnehmen. Das sei aber schon erreicht, hieß es. Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio. Wenn es, wie von vielen erwartet, Zustimmung von den SPD-Mitgliedern gibt, warum will die Partei noch bis Montag warten, bis sie ihre Minister verkündet?
Nun, bevor man Ämter verteilt, muss man ja erstmal wissen, ob diese Koalition überhaupt zustande kommt. Und das hängt eben am Votum der Mitglieder. Die SPD-Führung wollte diese Abstimmung außerdem nicht durch bereits verkündete Personalien belasten. Heißt im Umkehrschluss aber, dass die noch wichtigen offenen Personalfragen erst in den nächsten Tagen abschließend geklärt werden können. Allen voran die Frage der künftigen Rolle von Saskia Esken. Sie wird wohl nicht Parteivorsitzende bleiben, möchte aber unbedingt Ministerin werden. Ihre Unterstützer sagen, sie sei stets loyal gewesen und dürfe nicht anders behandelt werden als Lars Klingbeil, der für das Finanzministerium als gesetzt gilt. Das sehen allerdings in der SPD viele anders, auch wichtige Stimmen aus den Ländern. Sie argumentieren mehr oder weniger offen, Esken habe nicht genügend geliefert. Wir hören, dass es zurzeit eher für Esken läuft und dass das Mitgliedervotum durchgehen dürfte.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Festgenommen wurden sie bereits im vergangenen Jahr. Heute hat die Justiz Anklage erhoben gegen einen Ex-Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah und dessen mutmaßliche Komplizin. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Spionage für einen chinesischen Geheimdienst vor. Der Mann soll wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europäischen Parlament weitergegeben haben und chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben. In Deutschland ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Ein Skandal, so die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe. Der aktuelle Jugendhilfe-Monitor zeigt, dass die Belastungen für viele der 22 Millionen Menschen unter 27 steigen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert deshalb von der künftigen Bundesregierung, die Kindergrundsicherung wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Um betroffene Kinder und Jugendliche kümmert sich unter anderem das Hilfswerk Die Arche.
Seit mehr als 8 Jahren kommt Iga in die Arche. Die 16-Jährige stammt aus Polen und ist in Berlin aufgewachsen. Ihre Mutter ist krank, kann derzeit nicht arbeiten, so muss sie sich auch um ihre 2 Geschwister kümmern. Halt und Ablenkung findet Iga nicht nur beim Fußballspielen.
Wenn ich Probleme mit der Familie habe, kann ich einfach herkommen und mich einfach mit den Mitarbeitern hinsetzen, kann mit denen reden. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich mich hier sicher fühle.
Bei Berliner Kinderhilfswerk Arche finden Betroffene Platz zum Spielen, Hilfe beim Lernen und warmes Essen. Hier spüren sie die Sorge von jungen Menschen davor, in Armut aufzuwachsen. In der Arche unterstützen sie da die Forderung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Politik müsse mehr in Familien investieren und für eine echte Mitbestimmung der jungen Generation sorgen.
Wir müssen uns um jedes einzelne Kind, was wir in Deutschland haben, kümmern. Viele Eltern können sich nicht kümmern, weil sie es nicht mehr schaffen. Viele Eltern wollen sich auch nicht um ihre Kinder kümmern. Und das müssen wir als Gesellschaft abfangen.
Nach dem Fußball lernt Iga für die Deutschabschlussprüfung. An der Grundschule hatte sie große Probleme damit, genau wie mit Mathe. An der Förderschule und mit Hilfe der Arche hat sie die Kurve gekriegt.
Wenn ich mich hier bis zum Schulende anstrenge, dann glaube ich, schaffe ich das, was ich mir als Ziel vorgenommen habe. Ja, einfach mehr lernen. Ich muss einfach mehr lernen, damit ich auch einfach gut die Prüfungen bestehe.
Nach der Schule will Iga eine Malerausbildung beginnen. Der nächste Schritt hin zu ihrem Ziel, ein Leben, in dem sie selbst bestimmen kann, wo es lang geht.
Erst vor 45 Tagen wurde Mark Carney kanadischer Premierminister. Bei der gestrigen Parlamentswahl gelang es seiner liberalen Partei dennoch, an den favorisierten Konservativen vorbeizuziehen und stärkste Kraft zu werden. Indirekte Wahlkampfhilfe leistete US-Präsident Trump, der mit Strafzöllen und Annexionsdrohungen viele Menschen in Kanada gegen sich aufbrachte. Carney gelang es, diese Wut in Wählerstimmen umzumünzen.
Von wegen langweiliger Banker. Mark Carney rockt durch die Wahlnacht. Seine Liberalen holen den Sieg. Der ehemalige Zentralbankchef bleibt Premierminister. Er verspricht, gemeinsam gegen die Attacken von US-Präsident Trump zu kämpfen. Wir haben den Schock über den Verrat durch die Amerikaner überwunden und müssen für uns selbst sorgen. Wir werden unsere Beziehungen mit anderen verlässlichen Partnern stärken in Europa, Asien und anderswo. Trumps Drohungen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, haben im Wahlkampf Themen wie hohe Lebenshaltungskosten und fehlende Wohnungen verdrängt. Und sie haben Carneys überraschende Aufholjagd erst möglich gemacht. Dem Mann, der Kanada als Zentralbankchef durch die Finanzkrise gesteuert hat, trauen die Wähler jetzt zu, Donald Trump die Stirn zu bieten. Für alle Länder, die ihre Freiheit lieben, lautet die Botschaft aus Kanada: Wenn du dich gegen einen wehrst, der dich schikaniert, dann kannst du gewinnen. Für die Konservativen ist es ein bitterer Wahlabend. Pierre Poilievre, lange haushoher Favorit, verfehlt nicht nur die Mehrheit. Der Politiker, dessen Stil an Trump erinnert, verliert seinen Sitz im Parlament. Die Kanadier haben einen Anti-Trump gewählt, einen, der bewiesen hat, dass er Krisen managen kann. Carney stellt seine Landsleute schon jetzt auf schwierige Monate ein, denn kaum ein anderes Land hängt so sehr wirtschaftlich von den USA ab wie Kanada. Doch die Wähler haben ihm einen klaren Auftrag gegeben: Kämpfen und nicht einknicken vor Trump.
Kriege, Unterdrückung, Diskriminierung. Nach Einschätzungen von Amnesty International stecken die Menschenrechte weltweit in einer tiefen Krise. Das habe auch mit der Politik von US-Präsident Trump zu tun, ist die Organisation überzeugt. Trump kürzte zum Beispiel die US-Auslandshilfen massiv. Das spüren auch die Menschen in Afghanistan. Dort spitzt sich die Hungersnot zu. Mehr als 14 Millionen Menschen gelten als unterversorgt, besonders Kinder leiden.
Matjullah kämpft jeden Tag darum, seine Familie zu ernähren. Aber für ihn, seine Frau, seinen Sohn und die 5 Töchter reicht es immer öfter nicht einmal mehr für das Nötigste. Alle meine Kinder sind krank, aber ich habe kein Geld für ihre Behandlung. Auch kann ich sie von dem, was ich täglich verdiene, kaum ernähren. 2024 stellten die USA gut 800 Millionen Dollar zur Verfügung, nahezu die Hälfte der humanitären Hilfe. Im März stoppte US-Präsident Trump fast alle Hilfsprogramme für Afghanistan. Millionen Menschen kämpfen jetzt ums Überleben. In der Vergangenheit konnten wir unsere Kinder mit ausländischer Hilfe ernähren, aber jetzt ist es für uns sehr schwierig geworden. Laut Vereinten Nationen sind 3,5 Millionen Kinder akut mangelernährt. Auch frühere Helfer stehen heute ohne Einkommen da. Wenn ein Unternehmen 10 Mitarbeiter entlässt, bedeutet das, dass das etwa 100 Menschen betrifft, weil jeder Mitarbeiter der Ernährer von 10 Familienmitgliedern war. UN-Vertreter warnen vor den Folgen. Wenn die Afghanen hier nicht zurechtkommen, müssen sie umziehen. Sie ziehen über die Grenze in die Migration. Und auch die Gesellschaft wird verwundbar gemacht. Junge Menschen ohne Hoffnung, ohne Möglichkeiten, das ist in keinem Land eine gute Situation. Das führt zu gewalttätiger Radikalisierung. Der Zusammenbruch der Hilfen hat also auch langfristige Auswirkungen. Während internationale Hilfe wegbricht, wächst hier die Verzweiflung.
In der schwedischen Stadt Uppsala sind 3 Menschen erschossen worden. Laut Medien fielen die Schüsse in einem Friseursalon. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Ein maskierter Mann soll mit einem Elektroroller geflohen sein. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Tat unklar. In Schweden herrscht seit Jahren ein Bandenkrieg um die Vorherrschaft im Drogenhandel. Es gibt immer wieder Schießereien. Biomass heißt dieser Satellit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Er soll künftig die Wälder vermessen. Diese speichern Kohlenstoffdioxid und sind wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Allerdings muss sich der Satellit eine Frequenz mit dem US-Militär teilen und beim Flug über bestimmte Gebiete abgeschaltet werden. Deshalb legt Biomass den Fokus auf die tropischen Regenwälder in Südamerika.
Start geglückt. Die Trägerrakete bringt den Satelliten vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ins All. Freude im europäischen Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Bisher läuft alles nach Plan. Hier kommt das erste Signal von Biomass an.
Wir wollen den CO2, den Kohlenstoffdioxidkreislauf, noch besser verstehen. Und dazu wollen wir die Biomasseverteilung auf der Erde charakterisieren. Und das tun wir mit dieser Mission.
Biomass soll die Wälder der Erde mit einem besonderen Radar mittels einer 12 Meter großen Antenne vermessen. Der Fokus liegt auf den tropischen Regenwäldern, die besonders viel CO2 speichern. Wie viel Wald gibt es wirklich auf der Erde und wie verändert sich das? Auf 660 Kilometer Höhe soll der Satellit mindestens 5 Jahre Daten liefern. Mit seinen besonders langen Radarwellen dringt er durch die Baumkronen bis zum Boden ein. Das Ziel sind dreidimensionale Modelle der Wälder.
Mit einer Technik, dass ich den Satelliten kippe und mehrfach über die gleiche Stelle fliege, kann ich quasi wie bei einem Tomographen verschiedene Schnitte legen und dementsprechend kann ich auch die Höhe der Bäume ermitteln.
Mehr als 10 Jahre ist die Mission vorbereitet worden. Biomass soll auch Wüsten und Eisböden analysieren.
Das Seepferdchen in der Hand, für viele Kinder ein großer Moment. Etwa 58.000 haben das im vergangenen Jahr bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft geschafft. Etwa 95.000 Menschen haben Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold bekommen. So viele waren es zuletzt vor 10 Jahren. Nach wie vor gibt es bei Schwimmkursen lange Wartelisten. Nach Einschätzung der DLRG liegt das unter anderem daran, dass viele Schwimmbäder geschlossen wurden. Ob das Wetter morgen gut genug ist, um ins Wasser zu springen, das erfahren Sie jetzt in unserer Vorhersage für morgen Mittwoch, den 30. April.
Hoher Luftdruck sorgt weiter für meist sonniges Wetter. Den Norden hat aber auch feuchte Nordseeluft erreicht. Dort breiten sich heute Nacht einige Nebelfelder aus oder bilden sich neu. Sonst ist es verbreitet sternenklar. Morgen gibt es wieder viel Sonnenschein, vor allem in der Mitte und im Süden. Im Norden neben Sonne auch Wolken und Nebel. In der Nacht kühlt es ab auf 13 bis örtlich 2 Grad. Morgen werden an der See 16 bis 18 Grad erreicht, sonst um 25 am Rhein bis zu 28 Grad. Am Donnerstag wird es bei viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken noch wärmer. Freitag im Süden weiter sonnig, sonst von Norden her Wolken mit Schauern und Gewittern. Am Samstag dann vor allem im Süden gebietsweise Regen.
Und in den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer ziehen wir Bilanz der ersten 100 Tage der Regierung Trump und fragen, wohin steuert er die USA? Und wir sind mittendrin bei einer Waldwanderung für Singles. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.